Ja, ihr seid immer noch auf der 96,6 der Wüstenwelle im Lokalmagazin. Und ich begrüße euch zur zweiten Stunde der Gästestunde. Wir haben eine weitere Stunde zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht. Und am Freitag war ja schon Katrin Frenster und Paula Hahn und haben das Filmfest Frauenwelten vorgestellt. Heute geht es erstmal auch um Filme, und zwar um Filme zum Thema. Wir haben ja einen runden Tisch in Tübingen. An diesem runden Tisch sind viele Frauen versammelt, die Veranstaltungen zum Thema machen. Und eine dieser Frauen ist Frau Professor Abels. Die ist heute da mit Anne Kress. Und die beiden haben auch einen Beitrag geleistet. Ich habe es ja schon verraten, Filme. Das erwartet man ja nicht unbedingt von einer Politikwissenschaftlerin, dass sie Filme beiträgt. Wie kam es dazu, Frau Abels?
Das war die Idee, nicht über das erwartbare klassische Format der Vorträge Menschen zu erreichen, für dieses Thema zu interessieren, sondern die Idee, dass Filme gucken die meisten Menschen gern. Und wir haben zum Glück inzwischen wenigstens einige wenige Filme, die diesen Kampf um das Frauenwahlrecht zum Thema machen. Filme aus verschiedenen Ländern und deshalb zusammen mit der Anne Kress eben die Idee, wir machen eine Filmreihe und versuchen darüber, Menschen nochmal ganz anders zu erreichen und für das Thema zu interessieren.
Das war die Idee, von der Idee zur Ausführung. Wie war das? Wie sind Sie das angegangen?
Genau, also wir haben als erstes erstmal geschaut, was es überhaupt für Filme gibt. Da sind einige ja auch in den letzten Jahren sozusagen erst frisch rausgekommen und waren uns daher auch schon bekannt. Beispielsweise eben die Göttliche Ordnung aus 2017, die sozusagen den Kampf um das Frauenwahlrecht in der Schweiz aufgreift. Und haben uns dann auch noch auf die Suche gemacht nach einem Film, der auch den deutschen Kontext aufgreift, was nicht so leicht war, ehrlich gesagt. Also die Recherche war relativ schwierig. Auch einige Akteure, die in dem Feld recht sozusagen gut den Überblick haben, konnten uns wenig dazu sagen, haben dann aber einen gefunden und haben dann Kooperationspartnerinnen gesucht.
Genau, und wir haben in Tübingen ja die glückliche Situation, dass wir das Frauenfilmfestival haben, sodass wir gesagt haben, wir gucken, ob wir mit denen kooperieren können, einen Film dann auch gemeinsam zeigen und die anderen Filme dann in Kooperation mit dem Kino Arsenal, weil das schöne Räumlichkeit ist, um danach dann auch im Café noch über die Filme diskutieren zu können. Hat also wunderbar geklappt.
Wie ist das? Ich meine, wenn man einen Film sieht, muss man ja... Also erstmal muss man wissen, wie finde ich Filme, dann muss man gucken, wie bekomme ich den her, da muss man ja auch Lizenzen bezahlen. Man braucht Sie haben Kooperationspartner, mit denen Sie das machen können, aber wie ist die Organisation dahinter? Was muss man da alles bedenken?
Ja, man muss natürlich eine ganze Reihe Sachen bedenken. Also wir haben uns erst einmal überlegt, welche Filme wollen wir dann gerne zeigen. Und die Göttliche Ordnung kannten wir schon. Man kennt auch, viele haben sicherlich diesen Film Suffragette, Taten statt Worte schon gesehen. Der ist ja von 2015 auch schon mal im Kino gelaufen. Und dann sagen, der erste Film, den wir zeigen werden, aus 2004 über Alice Paul, das ist sicherlich der am unbekanntesten ist. Also wir haben als erstes mal die Entscheidung für die Filme getroffen und waren dann sehr dankbar. Also Anne hatte da wirklich eine intensivere Recherche, dann diesen gerade auf dem Hamburger Filmfestival uraufgeführten Film, der die internationale und auch die deutsche Entwicklung in den Blick nimmt. Und dadurch, dass wir dann gesagt haben, wir suchen diese Kooperationspartner, haben wir diese ganzen für uns lästigen Dinge wie besorgt man den Film, die Aufführungsrechte und so weiter, alles abdelegieren können, weil wir sonst natürlich sagen, in der Wissenschaft damit nichts zu tun haben, aber die Profis, für die ist das die tägliche Arbeit. Insofern war das für beide Seiten jetzt eine sehr fruchtbare und unkomplizierte Kooperation.
Ja, das heißt, jetzt startet die Filmreihe. am Dienstag, nee, am Donnerstag, den 22.11. Am Mittwoch ist ja der Auftakt vom Frauenfilmfest. Mhm. Und der Kampf, die Reihe Kampf ums Wahlrecht startet in diesem Rahmen dann schon am Donnerstag mit Iron Jawed Angels. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, das Iron Jawed Angels, das ist ein Film, der eben die Entwicklungen in den USA in den Blick nimmt zwischen 1910 und 1920 anhand des Lebens von Alice Paul, die eine radikale Suffragette gewesen ist, in England eine Zeit lang war, bei den englischen Suffragetten gelernt hat, sag ich mal, auch sagen die militantere Aktionen zu organisieren, dann in die USA zurückgegangen ist und diese Strategien auch dort angewendet hat. Und dieser Titel Iron Jawed Angels, also sozusagen die Engel mit eisernen Kiefern, das ist darauf bezogen, dass die Frauen inhaftiert worden sind. Die sind für ihre Aktionen ins Gefängnis gekommen, die sind in den Hungerstreik getreten und sind brutalst zwangsernährt worden. Und die haben sich dagegen heftig gewehrt, also die Kiefer zusammengebissen, wie als wären sie aus Eisen, um sich gegen diese brutale Tortur zu wehren. Deshalb dieser Titel, eben der Originaltitel Iron Jawed Angels.
Und was war die Motivation, gerade diesen Film auszuwählen?
Es ist der erste Film, der mir bekannt ist, der tatsächlich, sagen, als Spielfilm diese Geschichte ums Frauenwahlrecht aufbereitet, von einer deutschen Regisseurin, von Katja von Garnier. Die hat den 2004 gemacht. Der ist damals wenig bekannt gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich vor vielen Jahren auf diesen Film gestoßen bin, kann das gar nicht mehr erinnern. Hab mir dann natürlich brav die DVD gekauft, auch mehrfach dann angeguckt und finde, das ist ein sehr guter Film mit einer großartigen Hilary Swank. Also wenn man Hilary Swank-Fan ist, dann muss man in diesen Film rein, aber auch Julia Ormond, Angelica Houston, also wirklich mit einer Starbesetzung, alle in wunderbaren Rollen, wo sie dann zeigen, mit welchem Engagement, mit welcher Durchsetzungswillen die Frauen für ihre Freiheit gekämpft haben.
Was ja ein Punkt ist, den man, also ich denke, immer wieder betonen muss. Uns wird ja immer erzählt, was für Helden der Demokratie es gab. Aber die Heldinnen der Frauenrechte, da klebt immer noch dieses Etikett. Dieses Wort Suffragette war ja auch nicht gerade ein freundliches Wort, ebenso wie das Wort Blaustrumpf. Das waren Frauen, die fürs Wahlrecht gekämpft haben und Frauen, die Blaustrümpfe, Frauen, die sich für Bildung eingesetzt haben. Und das war alles so ein bisschen, naja, hat den Geschmäckle.
Ja, genau. Also der Begriff Suffragette war auch zunächst erst eine abwertende Bezeichnung von den Gegnern sozusagen in Großbritannien. Und dann war das ähnlich mit vielen anderen auch abwertenden oder diskriminierenden Begriffen, dass die Bewegung sich den Begriff selbst angeeignet hat und positiv gewendet und dann eben damit auch eine gewisse Prominenz auch für diesen Begriff dann gefunden hat. Und es ist tatsächlich so, dass eben dieser Kampf um das Frauenwahlrecht eigentlich weitgehend unberücksichtigt bleibt. Jetzt zum Glück im Kontext des Jubiläums gibt es einige Veranstaltungen dazu, nicht nur in Tübingen, sondern eben auch in der gesamten Bundesrepublik. Und das ist erfreulich.
Ja, da haben wir sie alle versammelt. Die Ängste, die bösen Frauen, die unweiblich werden und auf die Männer losgehen. War das so? Das wurde ja den Suffragetten auch vorgeworfen. Ihr seid Mann, Weiber, ja. Die Weiblichkeit wird zerstört und so weiter und so weiter.
Das ist sozusagen natürlich ein Vorurteil, was da gepflegt wurde. Also ein großer Teil der Frauenrechtlerinnen waren verheiratet, hatten auch Kinder, die hatten zum Teil auch Männer, die sie unterstützt haben, die auch ganz wichtig gewesen sind. Das kann man etwa auch noch mal gut sehen, wenn man sich auch die britische Frauenbewegung dazu anguckt. Der zweite Film, den wir zeigen werden am 12. Dezember, ist das der Film Suffragette, Taten statt Worte. Da geht es dann um eine junge Frau, Wäscherin, katastrophale Arbeitsbedingungen, wie das eben Anfang des letzten Jahrhunderts in Großbritannien der Fall war. Und die lernt dann Emmeline Pankhurst kennen. Und Emmeline Pankhurst ist schon als junge Frau zur Suffragette geworden. Mit 14 Jahren hat sie die ersten Versammlungen fürs Frauenwahlrecht mit ihrer Mutter besucht, hat dann später den Herrn Dr. Pankhurst kennengelernt, der auch im britischen Parlament war, sich dort aktiv fürs Frauenwahlrecht eingesetzt hat. Sie hat mit ihm mehrere Kinder gehabt, ihre Töchter sind auch entschiedene Suffragetten gewesen. Und Emmeline Pankhurst hat dann aufgrund jahrzehntelanger Strategien letztlich zu versuchen, über Überzeugen, über Petitionen, über Reden, dann gemerkt, wir brauchen andere Instrumente, um auf uns aufmerksam zu machen und unseren Forderungen nachzugehen. Und dann 1908 eben die Women's Social Political Union gegründet, die sich von der gemäßigten Frauenbewegung, der Frauenstimmrechtsbewegung abgegrenzt hat und dann eben gesagt hat, Taten statt Worte. Und ihre Taten beinhalteten dann eben auch Gewalt. Nie Gewalt gegen Menschen, sondern eben Gewalt gegen Sachen. Aber die haben zum Teil in Museen gestört, die haben im Parlament Debatten gestört, die haben Auftritte von Politikern gestört. Also Aufmerksamkeit auf sich zu erregen, bis hin zu, gibt ein schönes Zitat von Pankhurst, die einzige Gewalt gegen Leben, die sie angewendet hatten, war die Gewalt ihrem eigenen Leben gegenüber. Weil eben auch eine der Suffragetten dann bei dem Versuchen, transparent beim königlichen Pferderennen aufzuspannen, vor das Pferd kommt und ihren Verletzungen erliegt und dann zur Märtyrerin wurde. Aber diese gewalttätige Richtung, die hat ihnen dann viel Aufmerksamkeit gebracht. Dadurch sind sie stark auch in der Presse gewesen. Aber es ist ein Resultat der langen Zeit, in der man es anders versucht hat mit Worten. Und als das nicht mehr ging, dann war das Motto Taten statt Worte.
Okay. Beängstigend. Also wo, womit man dann letztendlich dann doch Erfolg hat. Das war der zweite Film. Wann wird der gesendet werden?
Am 12. Dezember läuft der dann im Kino. Auch mit der Möglichkeit, hinterher auch nochmal über den Film zu diskutieren.
Das ist schön, weil ich finde es sehr wichtig, wenn man einen Film anguckt, dass man hinterher auch nochmal drüber diskutieren kann und das nicht nur einfach so heimträgt und für sich überlegt. Der nächste Film wäre dann im Januar Die göttliche Ordnung, ein Schweizer Film.
Ja, genau, ein Schweizer Film. Die Schweiz war ja ein Land, wo das sozusagen sehr, sehr spät erst überhaupt eingeführt wurde, das Frauenwahlrecht, nämlich im Jahr 1971. Und genau in diesem Jahr spielt auch der Film Die göttliche Ordnung und thematisiert eben, wie Nora, eine Frau, die in einem Appenzeller Dorf lebt mit ihren beiden Söhnen und ihrem Mann und eben auch vor allem der Haustätigkeit sozusagen nachgeht, wie sie so langsam in diesen Kampf für das Frauenwahlrecht quasi reinkommt und wie sie dann auch in ihrem Dorf entsprechend auch dafür ein Aktionskomitee gründet und auch einen Frauenstreik organisiert. Und das ist eben ganz schön dargestellt in dem Film.
Und was eben auch da sehr stark nochmal deutlich wird, auch welche starke Widerstände es nicht nur von Seiten der Männer gab, auch von ihrem eigenen Mann, sondern auch starke Widerstände von Seiten der Frauen. Also sie ist erstmal auch isoliert in diesem Dorf, weil auch die Frauen mit etwa dem Verweis auf die göttliche Ordnung darauf bestehen, dass politische Rechte für Frauen nicht erforderlich sind.
Da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der für mich jetzt noch nicht so deutlich angeklungen ist. Also, okay, sie hatten Forderungen. Es war schwierig, diese Forderungen durchzusetzen. Weshalb hatten sie die Forderungen? Was waren die Motivationen dieser Frauen? Woher kam diese Motivation? Die kann ja auch sehr unterschiedlich befeuert sein, so ein Einsatz, so ein politischer.
Ja, man kann sicherlich zwei ganz zentrale Motive unterscheiden. Das eine war immer das Motiv Gleichheit. sozusagen die gleichen Rechte auf Freiheit zu haben wie ein Mann. Es gibt da etwa ein wunderbares Zitat von Hedwig Dohm, einer deutschen Frühfeministin, die hat in ihrer Kampfschrift 1876 der Frauen Natur und Recht dann geschrieben: Es gibt keine Freiheit der Männer, wenn es nicht eine Freiheit der Frauen gibt. Und wenn eine Frau ihren Willen nicht zur Geltung bringen darf, warum soll es der Mann dürfen? Das ist sozusagen diese Art der Argumentation. Frauen haben menschenrechtlich gesehen die gleichen Rechte wie Männer und diese sollen, sie sagen, dieses Recht auf Freiheit, auf Selbstbestimmung dann auch realisieren können. Es gibt eine zweite Argumentation, die für die Frauen zentral war. Die ist sozusagen eher differenztheoretisch, könnte man sagen. Nämlich Frauen haben von Natur aus andere Prioritäten, was mit ihrer Rolle als Fürsorgerin, als Ernährerin, als Mutter zu tun hat. Und die gesehen haben, diese Frauen, dass die sozialen Umstände der Zeit katastrophal waren. Katastrophal für Frauen insbesondere gewesen sind und die deshalb gesagt haben, wir brauchen Zugang zur Politik, wir brauchen politische Rechte, damit wir ein Instrument in der Hand haben, auch diese Umstände zu verändern. Und das ist auch bei vielen bürgerlichen Frauen zum Teil der Fall gewesen, also bei Pankhurst etwa sehr, sehr entschieden, in Kenntnis der katastrophalen Lage der Proletarierinnen, sich deshalb eben auch fürs Frauenwahlrecht anzusetzen.
Das sind ja Frauen, die aus einer bürgerlichen Schicht kamen. Das heißt, es waren gebildete Frauen und die dadurch durch ihre Bildung eben auch den Wunsch hatten nach Respekt. Also sie sind so gebildet wie die Männer, sie haben einen gebildeten Geist, sie haben ihre eigenen Gedanken, sie haben ihre eigene Haltung, also möchten sie auch respektiert werden und nicht abgetan werden. Und das andere sind ja diese sozialen Verhältnisse, wo ich mich einmal eben als gebildete Frau auch solidarisch erklären kann. Und auf der anderen Seite gibt es ja die Frauen, die wirklich betroffen sind von dieser Armut und von diesen schlechten Bedingungen. Gab es denn da auch Frauen, die sich engagiert haben? Wie war da das Verhältnis?
Die Frauen haben auch, also auch die Bürgerlichen haben auch für ihre eigenen Rechte gekämpft, weil es ging auch um das Recht auf Bildung, weil auch die Frauenbildung, die Mädchenbildung in der Zeit sehr schlecht war. Etwa Lehrerinnenbildung war sehr viel schlechter ausgerichtet als die Bildung für Lehrer. Die haben für Recht auf mehr Berufsmöglichkeiten eben auch argumentiert. Die wollten auch erwerbstätig sein. Die wollten andere Möglichkeiten der Entfaltung und nicht nur eine Versorgung über die Ehe. Und die proletarischen Frauen, für die war natürlich auch die Frage nach Respekt wichtig, nach Wertschätzung, auch monetär, also weil die Lohndiskrepanz war zur damaligen Zeit ja noch schlimmer, als sie heute ist. Die haben die Hälfte verdient von dem, was Männer verdient haben für die gleiche Arbeit. Also denen ging es auch um diese Forderung nach Gleichstellung, um Respekt auch für ihre Leistungen.
Ja, und natürlich gab es da aber auch viele Konflikte innerhalb der Frauenbewegung, auch gerade um diese Frage der Zusammenarbeit von bürgerlichen Frauen und proletarischen. Der Konflikt hing sich auch meistens daran auf, welches Wahlrecht man denn jetzt eigentlich als erstes fordern sollte. Also sollte man nur eine Angleichung an bestehendes Wahlrecht fordern, wo eben zum Teil auch die Arbeiter ausgeschlossen waren und damit auch die Arbeiterinnen ausgeschlossen wären, wenn man ein Damenwahlrecht gehabt hätte. Oder eben fordert man ein demokratisches Wahlrecht, was wirklich alle Frauen und auch alle Männer und alle Menschen einbezieht. Und das war eine große Konfliktlinie, wo auch beispielsweise Clara Zetkin für Deutschland sehr vehement eben auch sich gewandt hat gegen die bürgerlichen Frauen und zum Beispiel von dem Gefeize der großen allgemeinen Schwesternschaft gesprochen hat und sich dagegen gewandt hat eben und gesagt hat, es gibt unüberbrückbare Klassengegensätze und die zeigen sich auch in diesem Kampf um das Frauenwahlrecht.
Mhm. Genau. Und in den USA, wenn ich es vielleicht an der Stelle gerade noch ergänzen darf, da ist die zweite Konfliktlinie gewesen entlang der rassischen Linie, das Recht für Schwarze zu wählen. Da gab es auch Feministinnen, frühe Feministinnen, die gegen das Wahlrecht für schwarze Männer waren, weil sie gesehen haben, dass sozusagen erst weiße Frauen das Wahlrecht kriegen sollten, bevor dann Schwarze beiderlei Geschlechts das Wahlrecht kriegen sollten. Wichtige Konfliktlinie in dem Fall gewesen.
Was waren Argumente, gerade auch von den konservativ, also aus unserer Sicht konservativeren Kreise?
Also auch die Frauen waren, das sind etwa Argumente, tatsächlich schon auch Mitte des 19. Jahrhunderts gewesen. Susan B. Anthony, Katie Stanton, da kann man durchaus sagen, dass auch so ein gewisser Rassismus es auch in Teilen der weißen Frauenbewegung gegeben hat. Und es war die Angst dann, wenn man jetzt für sich zugleich auch für Wahlrecht für Schwarze einsetzt, also erstmal hinter das Wahlrecht für schwarze Männer stellt und das Wahlrecht für schwarze Frauen gleichermaßen mit aufnimmt, dass man dann großen Widerstand damit dann hervorruft, gerade auch in den Südstaaten, die Konfliktlinie, wenn Sie einfach an den Bürgerkrieg denken, und für den ja die Rassentrennung eine starke Frage gewesen ist. Also es war auch die strategische Frage, haben wir dadurch mehr Widerstände, als wir sowieso schon haben und deshalb sagen, gestaffelte Strategien dann auch sozusagen verfolgen zu wollen.
Das war jetzt Amerika oder USA und die Rassenfrage und die Frage nach dem Wahlrecht, wer bekommt es? Wie war das jetzt in Deutschland? Die Frage, haben wir eine Damenwahl oder ein Wahlrecht für Frauen?
Also es war zum einen relativ ähnlich. Es waren auch strategische Fragen, die da thematisiert wurden, wo man eben gesagt hat, okay, das ist schon ein Schritt zu weit. Wir können das erst zu einem späteren Zeitpunkt fordern, dann das Wahlrecht wirklich für alle Frauen. Und zum anderen, denke ich, hing es auch daran, an einem mangelnden Bewusstsein im Hinblick auf die Differenzen innerhalb der Gruppe der Frauen. Also man ging eher davon aus, dass das irgendwie so eine homogene Gruppe und die Frau kennt schon die Bedürfnisse der Frauen und es gibt da keine großen Unterschiede. Und von dem her reicht es auch aus, wenn eben die bürgerlichen Frauen sozusagen das Frauenwahlrecht haben und sich da einsetzen.
Gab es denn da auch herausragende Frauen aus dem proletarischen Umfeld, die da aufgetreten sind, weil man hört eigentlich immer von Frauen, die eben auch gebildet waren, die dann eben...
Ja, aber ja. Clara Zetkin ist, nachdem sie anfangs nicht so stark sich fürs Frauenwahlrecht eingesetzt hat, dann innerhalb der proletarischen Frauenbewegung natürlich eine der starken Verfechterinnen gewesen, zusammen durchaus mit Marie Stritt. Da gibt es auch ein paar andere, also Marie Juchartz, die später als SPD-Abgeordnete als erste Frau in Deutschland im Reichstag eine Rede gehalten hat. Auch die war, sagen, eine starke Verfechterin der Frauenfrage. Also das, da gab es schon auch in der proletarischen Frauenbewegung dann starke Stimmen und es hat dann gedauert, bis die auch angefangen haben und mit den Bürgerlichen auch kooperieren konnten, dass es dann im Kontext des Ersten Weltkrieges passiert, dass die auch stärker zueinander, sage ich mal, gefunden haben und auch gemeinsam angefangen haben, fürs Frauenwahlrecht dann zu kämpfen.
Okay, also Frauen, die aus verschiedenen politischen Hintergründen kamen und auch Schichten, aus unterschiedlichen Gründen letztendlich gleiche Forderungen hatten, aber sich aufeinander zubewegen musste. Mhm. Vielleicht Dinge, wie wir sie immer wieder finden.
Ja, genau.
Ja, ihr seid immer noch im Lokalmagazin und wir sind in der Gästestunde hier auf der 96,6 der Wüstenwelle. Zu Gast sind Frau Professor Gabriele Abels und Anne Kress und die beiden haben etwas ganz Besonderes gemacht zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht, nämlich eine Filmreihe. Also Vorträge sind interessant, aber Film gucken und hinterher diskutieren, das kann noch um einiges spannender sein. Wir haben gerade über einige der Filme gesprochen. Einer steht noch aus in der Reihe.
Genau, der letzte Film heißt Die Hälfte der Welt gehört uns, als Frauen das Wahlrecht erkämpften. Ein Film, der jetzt tatsächlich vor einigen Wochen erst fertig wurde, in Deutschland produziert, ein Doku-Drama ist, weil er auch eben die historischen Mitschnitte mitverarbeitet. Und er ist etwas anders angelegt, auch deshalb, weil er sich nicht auf ein Land konzentriert, sondern auch die internationale Bewegung in den Blick nimmt. Es geht sowohl um Deutschland, aber es geht eben auch um den Kampf in Großbritannien und auch in Frankreich, was bislang auch immer wenig durchaus im Blick ist. Und das war für uns der Grund, den auch mit reinzunehmen, weil er einfach auch mal die deutsche Frauenstimmrechtsbewegung hier in den Blick nimmt. Wichtige Personen, etwa wie Marie Juchartz oder aber auch Anita Augsburg, hier zu Wort kommen mit ihrem sehr engagierten Engagement für das Frauenstimmrecht.
Ja, genau. Und man sieht eben sehr schön, wie es auch gerade schon gesagt wurde, dass es eben ein Kampf war, der parallel in verschiedenen Ländern stattgefunden hat, aber auch eben sehr gut miteinander vernetzt waren, die Frauen, was ja für die damalige Zeit auch erstaunlich war. Wir hatten noch kein Skype, wir hatten kein Twitter, kein Internet. Es war wesentlich schwieriger auch überhaupt die weiten Strecken zurückzulegen, aber die Frauen haben sich auch damals schon zu internationalen Kongressen getroffen. Es gab einen Weltbund für Frauenstimmrecht und das ist sehr schön, dass das mal ein Film ist, der eben nicht nur sich auf ein Land fokussiert, sondern eben auch gerade aufzeigt, dass es eben eine internationale Bewegung war.
Und etwas, was also nach meiner Einschätzung immer wieder betont werden muss, nämlich die Geschichte der Frauen, die sich eben eingesetzt haben, die politisch aktiv wurden, die auch was erreicht haben. Ich hatte immer den Eindruck, dass mir da nicht so viel darüber erzählt wird wie über männliche Helden. Ich weiß nicht, ob das...
Genau, also in unserem popkulturellen Gedächtnis sind dann die Männerhelden, die für ihre politische Freiheit, für ihre Freiheitsrechte insgesamt kämpfen. Da haben wir wahrscheinlich hundertfach Romane, wir haben viele Filme darüber und die werden dann tatsächlich als Helden gefeiert, die auch gegebenenfalls bereit sind, ihr Leben zu opfern für die Freiheit und für Demokratie. Und dass aber Demokratiegeschichte immer auch Frauengeschichte ist und Frauengeschichte ein wichtiger Teil der Demokratiegeschichte, das fällt hinten runter. Wir haben in den letzten Jahren durchaus eben auch dann wieder Entdeckung, also erstens, wie viele Frauen das waren, was die schon gedacht haben, politische Schriften, die gemacht haben. Wir wissen inzwischen einiges eben auch über ihre Biografien, wie viel sie geopfert haben. Die haben vielfach ihr eigenes Vermögen geopfert im Kampf, weil es gab dann keine Sponsoren dafür, während sozusagen die gegnerische Seite zum Teil dann durchaus auch Sponsoren hatte. Die haben sozusagen ihr Leben mit aufs Spiel gesetzt, weil eben viele sich haben auch inhaftieren lassen oder inhaftiert worden sind für ihre radikalen Proteste, Zwangsernährung etc. bis hin zu denjenigen, die tatsächlich auch ihr Leben geopfert haben in diesem Kampf. Und das ist ein wichtiger Teil von Demokratiegeschichte, den müssen wir uns sagen, da auch wieder aneignen. Der muss auch in das öffentliche, auch in das historische Bewusstsein raus, auch den Stolz dieser Frauen. Gerade in Deutschland haben wir das kaum. In Großbritannien gibt es immerhin direkt neben dem Houses of Parliament eine große Statue von Emmeline Pankhurst. Die ist in Großbritannien bekannt. In Deutschland kennt wahrscheinlich kaum jemand den Namen Anita Augsburg, Minna Kauer, Hedwig Dohm etc.
Ja, Sisters are doing it for themselves. Also die Frauen treten auch für sich selber ein. Früher sagte man, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Aber warum sollten wir nicht für uns stark sein, für unsere Belange? Ich muss dran denken, dass ich, als ich jung war, auch immer gesagt habe, ich bin keine Feministin. A woman still loves a man and a man still loves a woman. Also ich habe mich in Männer verliebt und hatte dann Angst, die mögen mich dann nicht. Oder ich bin auch tatsächlich auf diese darauf reingefallen. Feministinnen sind Männerhasserinnen. Irgendwann habe ich genau das gemerkt. Das sind ja die Rechte, die ich heute habe. Das habe ich ja diesen Frauen zu verdanken. Ohne die wäre ich hier ja gar nicht so weit, wie ich jetzt bin. Hoppla. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich sagte, ich bin Feministin und ich möchte auch, dass die, also es geht nicht nur um unsere Rechte, es geht auch um unsere Geschichte. Die Heldinnen der Frauenbewegung, dass die eben auch denselben Respekt bekommen wie die Männer. Wie ist es denn heute? Jetzt haben wir 100 Jahre Frauenwahlrecht. Wie ist es? Wie ist die Situation heute? Es ist ein Rundumschlag, aber...
Nun, wir sind auch heute noch von echter Gleichheit, von Parität in jeglicher Hinsicht weit entfernt. Wir sind sozusagen in den politischen Institutionen davon in quantitativer Hinsicht eben entfernt, wenn wir uns als ein Indikator den Anteil von Frauen im Bundestag ansehen, der zuletzt gesunken ist, was mit dem Einzug der AfD unter anderem stark zu tun hat, die nur einen Frauenanteil von 10% hat, mit dem Wiedereinzug der FDP, mit den starken Direktmandaten bei der CDU. Wir brauchen ja nur den baden-württembergischen Landtag anzugucken mit dem extrem niedrigen Frauenanteil. Also da gibt es sozusagen viel zu tun. Da gibt es auch über die Notwendigkeit von Wahlrechtsreformen einiges zu machen. Die Diskussionen dazu haben begonnen. Die Justizministerin Barley hat ja auch sich neulich etwa für ein Paritätsgesetz stark gemacht. Und bemerkenswert ist in der Hinsicht auch, was unsere Bundeskanzlerin beim Festakt gesagt hat.
Genau, ich habe da das Zitat auch gerade mal mitgebracht. Und zwar war letzte Woche eben am 12. November der Festakt in Berlin, so 100 Jahre Frauenwahlrecht. Und da hat Merkel nochmal ganz stark betont, dass wir eben Rückschritte auch nicht hinnehmen dürfen, auch im Hinblick auf eben die Entwicklung im Bundestag, was den Frauenanteil angeht. Und sprach sich dann eben für Parität aus mit folgendem Zitat: Die Quoten waren wichtig, aber das Ziel muss Parität sein. Parität überall, ob in der Politik, in der Wirtschaft, in der Verwaltung oder eben auch in der Wissenschaft und im Übrigen auch im kulturellen Bereich.
Ja, und davon sind wir in all den Bereichen weit entfernt. Das heißt nicht, dass Frauen dann unbedingt auch hinterher dann die bessere Politik machen, dass sie unbedingt auch Frauenpolitik machen, aber sie müssen erstmal die Möglichkeit haben, überhaupt gleichberechtigt Zugang zu diesen Institutionen bekommen und dort auch ernst genommen werden, die gleichen Chancen auch auf Karrieren und auf Mitgestaltung in diesen Institutionen haben.
Was steht dem entgegen?
Nun, da muss man natürlich sehr genau gucken, um welchen Bereich, welche Institutionen es betrifft. Aber für die politischen Institutionen, für die ich natürlich am besten geeignet bin, mich dazu zu äußern, muss man sagen, dass vielfach es noch konservative Einstellungen über Geschlecht gibt, über die Rolle von Frauen in der Politik. Wir haben immer noch ein Politikverständnis, was sehr stark männlich geprägt ist, was auch zum Teil immer noch darauf abhebt, dass Politik keine Frauensache ist oder dass Politik das ist, was die Regierungen machen. Aber Politik fängt im Kleinen an. Das fängt gegebenenfalls auch da an, bei der Elternarbeit im Kindergarten, das auch sozusagen mitzugestalten und sich für das Gemeinwesen stark zu machen. Das ist für mich der Kern eigentlich des Politischen, sich für das Gemeinwesen zu engagieren. Und das Wahlrecht habe ich vorhin kurz erwähnt. Da ist die Frage immer, wie ist das ausgerichtet? Gibt es Hürden, die im Wahlrecht funktionieren? Gibt es sozusagen weitere Hürden? Wir hatten letztens in Thüringen, ging durch die Presse, Thüringer Landtag, eine junge Abgeordnete mit kleinem Baby, die das Baby mit in den Plenarsaal genommen hat. Das Baby hat geschlafen, aber es war nach Geschäftsordnung des Thüringer Landtags eben ein Fremder. Fremde dürfen nicht in den Plenarsaal. Die Abgeordnete ist dann ausgeschlossen worden. Man hat jetzt die Geschäftsordnung entsprechend geändert, aber das verweist auf das Problem, dass etwa es für Abgeordnete keine Elternzeit gibt. Also die schwangeren Abgeordneten, die haben den expliziten Mutterschutz, aber keine Möglichkeit von Elternzeit. Dann müssten sie ihr Mandat abgeben. Ist aber dann sozusagen ein Problem. Also da ist dann auch die Frage, wessen Expertise, wessen Perspektiven wollen wir eigentlich in der Politik, in den Parlamenten haben? Sind auch nicht diese Perspektiven von jüngeren Frauen oder auch jüngeren Vätern, die dann in die Politik gehen, in die Mandate annehmen, sind die nicht auch wichtig? Wollen wir tatsächlich nur Menschen, die jenseits der 50, jenseits sozusagen der fruchtbaren Phase ihres Lebens sind, die Politik machen? Also wir müssen über diese Dinge alle nachdenken. Wir haben die letzte Zeit mehr Diskussionen auch darüber gehabt, über Sexismus, sexuelle Übergriffe in Parlamenten gegenüber Mitarbeiterinnen. Also all das sind Dinge, über die wir reden müssen, um da auch sagen, das, was man als geschlechtersensible Parlamente bezeichnen kann, um auf dieses Ziel eben hinzuwirken.
Wie ist es denn bei den Studierenden der Politikwissenschaften? Wie ist da die Aufteilung? Ist das paritätisch von den Zahlen, die da studieren? Oder?
Das ist unter den Bachelorstudierenden nahezu paritätisch. Unter Masterstudierenden sind es zum Teil, je nach Studiengängen, sogar mehr Frauen als als Männer, die dann auch bei uns am Institut etwa im Master Friedensforschung studieren, sind es sehr, sehr viele Frauen. Frauen kommen natürlich heutzutage aus diesen Bildungsinstitutionen mit einer anderen Erwartung der Gleichheit raus. Weil die Frauen, das muss man ja sagen, sind ja die großen Gewinnerinnen der ganzen Bildungsreformen gewesen. Und deshalb ist es aber manchmal dann schwierig auch zu vermitteln, dass es immer noch auch Ungleichheit gibt. Die setzt manchmal eben erst nach dem Studium an, wenn es in die Berufstätigkeit geht, die Frage Familienplanung, beruflicher Aufstieg etc. Und in unserem Seminar, was wir zusammen machen, ich denke, da haben wir die ganz begeistert inzwischen bekommen. Was siehst du das, Anne?
Ja, doch, würde ich auch sagen. Also da war auch natürlich bemerkenswert, als wir am Anfang in der ersten Sitzung gefragt haben, wen sie denn so kennen von Frauenstimmrechtlerinnen, kam kein Name. Hm. Da war also niemand bekannt, aber wir haben dann auch mit ihnen angefangen, die alten Texte zu lesen, also aus den Frauenstimmrechtszeitschriften beispielsweise. Und da waren sie dann doch recht begeistert und interessiert und haben eben auch mit Erstaunen festgestellt, wie früh sozusagen schon auch zentrale Forderungen eben für Frauenrechte von den Frauenstimmrechtlerinnen gestellt wurden. Und ich denke, da haben wir inzwischen sozusagen schon einiges nachgeholt.
Das heißt also auch die Studentinnen, die sich für Politik interessieren und das studieren wollen, die haben das auch nicht so gewusst, was es eigentlich für Frauen gab, die sich für Frauenrechte eingesetzt haben.
Haben sie nicht. Als ich vorige Tage in der Einführungsvorlesung eine Sitzung übernommen habe, da ging es genau um die Frage auch politische Partizipation, Repräsentation von Frauen. Dann habe ich die am Anfang gebeten, mal zu zweit mal zu überlegen, was sie über die Geschichte des Frauenwahlrechts wussten. Das war sehr, sehr mager. Also da die meisten haben gleich den Kopf geschüttelt, um anzuzeigen, dass sie keine Ahnung haben, wie das in die Welt gekommen ist.
Und wie war die Reaktion dann im Seminar? Hat man mal gesehen, gab es da auch eine Veränderung des Bewusstseins oder Überraschung? Wow, habe ich gar nicht gewusst. Und jetzt sehe ich das alles anders als vorher. Wie waren so die Reaktionen? Sie haben gesagt, Sie haben geschafft, sie zu begeistern auch.
Ja, würde ich schon sagen, dass die auch, wenn sie dann sehen, das ist nicht einfach vom Himmel gefallen, zumal wir in Deutschland ja immer denken, es ist ein Geschenk der Revolution gewesen, das ist die Lesart, die lange verbreitet wurde. Und dann zu sehen, es war nicht das Geschenk, es gab schon vorher 100 Jahre lang oder mehr als 100 Jahre lang entschiedene Forderungen nach dem Frauenstimmrecht, die auch in Deutschland da schon über 60, 70 Jahre lang seit der Vormärzrevolution 1848 immer auch wieder artikuliert worden sind. Und das ist schon dann auch, glaube ich, ein erhellendes Moment, immer zu sehen, ja, da gab es tatsächlich welche Frauen und auch Männer, die für diese Rechte dann gekämpft haben, um vielleicht auch zu realisieren, dass es auch heute wieder notwendig ist, wenn Rechte in Frage gestellt werden, gerade durch rechtspopulistische, konservative Bewegungen, die auf eine Retraditionalisierung von Geschlechterverhältnissen abzielen, dass es da tatsächlich gerade für Frauen was zu verteidigen gibt.
Ich glaube, es war sogar bei unserem Grundgesetz so, dass es eine Frau war, die maßgeblich mitgewirkt hat, dass dieser Gleichheitsgrundsatz auch wirklich verankert wurde.
Genau. Elisabeth Selbert, über die es jetzt auch einen Film gibt, mit Iris Berben, glaube ich. Ich glaube, die Anne mal ja an. Wir hoffen, den außerhalb sozusagen dieser Reihe dann im nächsten Mai, wenn wir tatsächlich das 70-jährige Jubiläum des Grundgesetzes haben, dann auch in irgendeinem Kontext zeigen zu können. Auch das war keine Selbstverständlichkeit. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, Artikel 3.2 Grundgesetz in dieser Fassung verankert zu bekommen.
Also wer sich auf unterhaltsame Art und Weise informieren möchte, die Filmreihe startet im Rahmen des Filmfest Frauenwelten am Donnerstag, den 22.11. mit Iron Jawed Angels um 20.30 Uhr im Studio Museum hier in Tübingen. Die anderen Filme, wo kann man das nachschauen, wenn man keinen Flyer hat wie ich hier?
Man kann gucken auf der zentralen Webseite, wenn man bei der Stadt Tübingen 100 Jahre Frauenwahlrecht eingibt, dann gibt es eine Seite, auf der alle Veranstaltungen, die bis November nächsten Jahres stattfinden, aufgelistet sind, darunter dann eben auch die Filme.
Vielen Dank, Gabriele Abels und Anne Kress von den Politikwissenschaften, für diesen sehr informativen Vortrag war es jetzt nicht, für das informative Gespräch und die Lust, die wir auch bekommen haben auf die Filme und auf dieses Thema, ich zumindest.